Als ich euch am letzten Sonntag besuchte, da habe ich zwei Dinge dazugelernt. Als all die Kinder nach vorn kamen, habe ich gemerkt, das ist doch eine junge und dynamische und zukunftsbezogene Gemeinde. Und eben im Anfangsgebet habe ich gehört, dass ihr eine wundervolle Gemeinde seid, dass ihr euch so auch empfindet. Und gerade eben habe ich erlebt hier in den ersten Minuten, ihr seid auch eine fröhliche Gemeinde. Und ich bin dankbar, dass ich an eurer Freude, an eurer Fröhlichkeit immer wieder teilhaben darf. Aber obwohl ihr jung und dynamisch seid und zukunftsbezogen, ist mir auch letzten Sonntag eines klar geworden, auch heute wieder, auf eurem Predigtplan, da stehen auch immer mal Leute, die schon 2 Jahre auf Rente sind, wir lesen letzten Sonntag, und heute schon 24 Jahre auf Rente sind. Aber das haben wir ja gemeinsam gesungen. Die Türen stehen offen für Jung und Alt. Und vielleicht darf ich das auch so verstehen, dass Gottes Wort immer gültig ist für Junge und für Alte. Und dass ihr auch gerne zuhört. Ich erlebe das ja jetzt 10 Jahre mit euch gemeinsam. Schönen Dank noch einmal für die Geschenke, dass ihr trotzdem den Alten immer noch einen Platz gebt, hier hinterm Podium, und ihnen zuhört, wenn sie euch teilhaben lassen an ihrem Glauben und an ihrem Leben. Nun, letztes Jahr rief mich ein guter Freund an, den ich schon 25 Jahre kenne und immer wieder Gespräche mit ihm habe, auch telefonisch. Und er fragte mich, ob ich nicht eine Gemeindezeitschrift aus unserem Kreis, eine amerikanische, von 1892 im Mai ihm besorgen könnte. Nun, ich weiß aus Gesprächen mit ihm, er hat einen besonderen Weg eingeschlagen. Er ist der Meinung, man müsse jeden Herbst so etwa um den 22. Oktober ein bestimmtes altes jüdisches Fest feiern. Und diesen einfachen Sonderweg, den geht er. Ich habe viele Gespräche mit ihm gehabt, deswegen weiß ich, wie er darüber denkt und wie wichtig ihm das ist. Nun, als er mich fragte nach dieser Zeitschrift, habe ich ihm gesagt, ach weißt du, ich habe schon kistenweise Bücher verschenkt von mir und Schrifttum, und mir geht's im Älterwerden wie dem Prediger Salomo in Kapitel 12. Da hat er gesagt, viel Bücher machen ist kein Ende und viel Studieren macht den Leib müde. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das gilt allen Menschen, denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Dass ich es recht verstanden werde. Ich bereite mich jede Woche gründlich und sorgfältig vor. Auf jeden Gottesdienst, an dem ich teilnehme. Und ich studiere und forsche noch gern. Aber ich meinte, was er da macht, das halte ich nicht für gut. Zitate aus dem vorletzten Jahrhundert zu sammeln und dann die eigene enge Meinung, die man hat, damit zu unterstützen. Gar nicht mal aus der Bibel. Wenn er mich nach einem biblischen Text gefragt hätte, hätte ich ihm eine klare Antwort gegeben. Aber irgendein Zitat von irgendwelchen aus seiner Sicht wichtigen Persönlichkeiten. Nun, er hat mir dann auch widersprochen, hat gesagt, ja, ich muss immer noch suchen und forschen. Nächstes Jahr wird er 100 Jahre alt. Wie ist das bei euch? Im Laufe des Lebens verlieren manche nebengeordnete Fragen an Bedeutung. Da behält nur eines das Gewicht, was David damals im 15. Psalm im 1. Vers als Frage stellte, Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Und ich glaube, das ist die Frage, die Menschen, gläubige Menschen, zu allen Zeiten bewegt hat. Wie muss ich sein? Was erwartet Gott von mir? Und der junge und glaubensfrohe David gibt darauf eine aus seiner Sicht klare Antwort in dem 15. Psalm. Wer untadelig lebt und tut, was recht ist, und die Wahrheit redet von Herzen, wer seinem Nächsten nichts Arges tut und seinen Nachbarn nicht schmäht, wer die Verworfenen für nichts achtet, aber ehrt die Gottesfürchtigen, wer seinen Eid hält, auch wenn es ihm schadet, wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt und nimmt nicht Geschenke wieder den Unschuldigen. Punkt. Ein Satz. In einem Satz fasst er aus seiner Sicht zusammen, so müsste ein Mensch beschaffen sein. Und dann macht er einen Strich drunter und sagt, wer das tut, wird nimmermehr wanken. Ist doch eine klare Ansage. Tadellos muss der Mensch sein, eine strahlend weiße Weste anhaben. Eine neuere Übersetzung sagt hier, wer das tut, steht für immer auf sicherem Grund. Eine mutige Aussage, die David hier trifft. Der sichere Grund, auf dem er steht, ist sein untadeliges Leben. Würdet ihr solch einen Satz in das Schaufenster eures Lebens stellen? Seht her, ich stehe auf sicherem Grund. Mein tadelloses Leben macht mich vor Gott angenehm. Auch David hat sich immer wieder neu mit dieser Frage beschäftigt. Die hat ihn wohl sehr bewegt. Psalm 24, Verse 3 bis 5. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falscher Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit vom Gott seines Heils. Unschuldige Hände und ein reines Herz. Merkt ihr, er legt die Latte hier noch etwas höher. Nicht nur ein tadelloser Charakter ist die Voraussetzung für deine Annahme bei Gott, sondern auch die verborgenen Beweggründe und Gedanken deines Herzens stehen auf dem Prüfstand. Ja, David steckt allen, die bei Gott angenommen werden wollen, ein ganz hohes Ziel und sagt, so musst du sein. Und er selbst sieht sich dabei auf gutem Weg. Psalm 18, Vers 24 und 25. Ich bin ohne Tadel vor ihm und hüte mich vor Schuld. Darum vergilt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vor seinen Augen. Das hört sich doch gut an. Ich bin okay, ihr seid okay. Wenn wir Gott unseren Lebensbericht vorlegen, macht er ein Häkchen dran, alles im grünen Bereich, weiter so. Ja, an dieser Stelle muss ich eines mal hinzufügen. Wenn Jesus sagt, dein Wort ist die Wahrheit, dann meint er nicht nur die Wahrheit über Gott und über den Plan Gottes, auch die Wahrheit über uns Menschen, über unser Denken, unsere Vorstellung, wie wir uns das alles vorstellen. Denn später ist David in seiner Selbsteinschätzung wesentlich zurückhaltender geworden. Der Grund, auf dem er sein Leben baute, sein tadelloses Leben, der erwies sich recht bald als unsicher und brüchig. Da mag er sich selbst und sein Leben nicht mehr im Spiegel anschauen. Da blickt er hilfesuchend auf zu Gott und sagt ganz bescheiden, Herr, du erforschest mich und kennest mich. Und nach dieser Einleitung des 139. Psalms, da schließt er sein Nachdenken über sein Leben mit der Bitte, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Nach den Turbulenzen seines Lebens steht David am Ende ohne Empfehlungen vor Gott. Und er weiß, Gott kennt mich. Und er unterstellt seine Beweggründe und sein Denken dem prüfenden Gericht Gottes. Er bittet um Führung und Bewahrung in einer Welt, der er im Grunde nie gewachsen war. Untadelig ist er nie geblieben. Reine Hände hat er vielleicht gehabt, als er ein kleiner Hirtenknabe war und die ersten Lieder gedichtet hat. Aber niemals war er ein Mann der Alternativen. Ein Leben ohne Gott war für ihn nicht denkbar und vorstellbar. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Nein, David weiß genau, vor Gott kann ich mich nicht verstecken. Also geht er sein Leben lang auf Gott zu, rechnet mit ihm, vertraut ihm, geht auch zu ihm mit seinem Versagen und mit seiner Schuld. Innerlich erschüttert hat er vor Gott bekannt, Psalm 51, Vers 6, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten. Ja, ist es nicht so? Gott hat Recht behalten, nicht David, als er seine Hoffnung auf sein tadelloses Leben setzte, das ihm einen Platz im Hause Gottes sichern würde. Jetzt kann er am Ende nur mit leeren Händen zu Gott kommen. Psalm 51, 12 und 13. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und da habe ich jetzt das Empfinden, dass sich Altes und Neues Testament in ihrer gemeinsamen Antwort auf die Frage, Herr, wer darf weilen in deinem Zelt, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg, hier begegnen. David hat seine Antwort gefunden in 32. Psalm, Verse 1 und 2. Wohl dem, glückselig der, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Hört ihr etwas heraus hier? Hier ist Gott allein am Wirken. Nicht ich mit meiner Tadellosigkeit, der Eingebildeten. Denn nur Gott allein, niemand sonst, kann Schuld vergeben, zudecken, nicht zurechnen. Das kann kein Mensch. Deswegen kann David auch am Ende des Psalms tief durchatmen. Wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Wir spüren förmlich, wie hier David wieder aufatmen und durchatmen kann. Da kommt sogar wieder Freude und Jubel in sein Leben. Vers 11. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzet alle, ihr Frommen. Welch eine Befreiung ihr hier spürt. Gott hat gehandelt in meinem Leben, nicht ich. Mit all meinen Bemühungen. Hier deutet sich im Jubeln und Jauchzen auch schon die Ahnung des Evangeliums an. Gott findet einen Weg, die Last von Sünde und Schuld nicht nur zu vergeben, sondern wegzutragen, für immer zu beseitigen. Und diesen neuen Weg lässt Gott immer wieder anklingen. Durch Prophetenworte, die den Blick nach vorn richten, die seinem Volk Mut machen sollten. Denn der alte Bund vom Sinai war über weite Strecken eine Zeit des Versagens, der menschlichen Niederlagen, des Unglaubens, des Ungehorsams, führten in Gefangenschaft, Ratlosigkeit und die Zukunft war dunkel und angstbesetzt. Doch dann schickte Gott ihnen den Propheten Jesaja, der den Vorhang ein wenig zur Seite zog, und dahinter strahlte ein Licht der Hoffnung auf. Jesaja 8, Verse 21, Kapitel 9, Verse 1 und 2. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im Finsterlande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Was war denn hier in dieser Ankündigung der Anlass zu großer Freude, zu lauten Jubel? Jesaja 9, Vers 4. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Hier stellt Jesaja Jahrhunderte vorher etwas in Aussicht, das Mut macht, das die Herzen höher schlagen lässt. Ein Retter wird kommen, und der wird mit allen Vollmachten des Himmels ausgestattet sein. Er wird Gottes Rat und Hilfe in das ratlose und hilflose Leben der Menschen bringen. Als göttlicher Held wird er die Macht des Feindes zurückdrängen und den Sieg behalten. Die Geborgenheit im Vaterhaus wird er denen schenken, die sich danach sehnen. Und als Fürst des Friedens wird er eine Herrschaft antreten, die er nie wieder aus der Hand geben wird. Sagt einmal selbst: Größeres kann man Menschen, die im Finstern leben, die in Ängsten in die Zukunft hineinblicken, doch nicht versprechen. Das hat über Jahrhunderte hinweg Hoffnung gemacht, den Blick nach vorn gerichtet. Und dann kam der Tag, besser gesagt die Nacht, in der Gott sein Versprechen wahr machte. Da öffnete sich der Himmel mit einer Lichtfülle, die die schläfrigen Hirten bei Bethlehem aufschreckte. Ein anspruchsloses Publikum, das sich der Engel des Herrn da ausgesucht hatte, um die wichtigste Botschaft aller Zeiten den Menschen mitzuteilen. Lukas hat's aufgeschrieben, Lukas 2, 10, 11 und 14. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Der Engel sagt, ich gebe es mit meinen Worten wieder, heute, in dieser Nacht, löst Gott sein Versprechen ein. Der Retter ist zu euch gekommen. Zwar sind die Umstände und der Ort, an dem das geschieht, nicht standesgemäß, aber das scheint die freudige Stimmung der himmlischen Heerscharen überhaupt nicht zu beeinträchtigen. Denn sie lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ich kann die Freude und das Gotteslob der Engel sehr gut verstehen und nachempfinden. Sie hatten schließlich das Volk Gottes durch die Jahrhunderte hindurch begleitet. Schon am Sinai, bei der Gesetzgebung, hatten sie die Furcht, die Angst der Menschen miterlebt, als Mose die steinernen Gesetzestafeln zum Volk brachte. Ich habe es eben noch mal nachgelesen in meiner Bibel. Die waren schon zerbrochen, bevor er ins Lager kam. Da sagte der Diener Josua zu ihm: Was ist das für ein Gesang, was ich da höre? Irgendwie ein Jubeln und Jauchzen? Nee, sagt Mose, da ist was anderes. Die tanzen um ein goldenes Kalb, haben das erste Gebot schon gebrochen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, ehe er die Tafeln überhaupt zu ihnen gebracht hatte. Die schweren Gesetzestafeln, obwohl sicher verwahrt später in der Bundeslade, sind ihnen und später David immer wieder auf die Füße gefallen. Ich glaube, euch sind sie auch schon auf die Füße gefallen. Das alles haben die Engel miterlebt und sehnsüchtig auf den Tag gewartet, an dem Gott in die Licht in die Finsternis bringen würde, die die Jahrhunderte hindurch das Erdreich bedeckte. Wann endlich wird er Befreiung bringen? Wann endlich kommt der Retter? Die Begeisterung kann ich mir gut vorstellen, mit der der Engel des Herrn und die himmlischen Heerscharen die frohe Botschaft den Hirten brachten: Euch ist heute der Heiland geboren, jetzt ist er da. Mit welcher Freude werden die Engel der ersten Predigt Jesu in Nazareth gelauscht haben? Lukas 4, Verse 18 und 19, wo Jesus das Buch aufschlägt oder aufrollt, die Rolle, und vorliest: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden das Gesicht, den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Dieses Wort aus Jesaja 42 war den Leuten gut bekannt, aber eines war neu in diesem besonderen Gottesdienst. Denn Jesus sagte: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Die Zeit des Wartens hat ein Ende. Der angekündigte Retter steht da, hier in eurer Mitte. Das Gnadenjahr des Herrn ist angebrochen. Nur schade, damals in Nazareth haben sie ihn aus der Stadt rausgestoßen, wollten ihn einen Felsen runterstürzen. Obwohl sie im ersten Augenblick sagten: Wunderbar, wunderbar zu hören, was er da sagt. Jesus sagt: Na ja, ein Prophet gilt am wenigsten in seinem Vaterhaus, in seiner Freundschaft, die kennen ihn ja so gut. Der hat doch neulich erst noch einen Balken getragen, hat Fenster eingesetzt, er war ja ein Zimmermann. Nicht? Da haben sie gesagt: Was will er uns erzählen hier? Aber in dieser Vollmacht ist Jesus immer wieder aufgetreten. Johannes 7, 37 und 38. Wen dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das rief Jesus mit lauter Stimme an dem höchsten Tag des Lobhüttenfestes. Da brachten sie jeden Tag Trankopfer für Gott, gossen Wasser aus vor Gott, zeigten Gott, was sie alles für ihn tun wollten, aber Jesus sagt: Das bringt es nicht. Kommt zu mir, bei mir bekommt ihr lebendiges Wasser. Und Johannes schreibt hier an dieser Stelle dahinter, so praktisch in Klammern: Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Heilige Geist war noch nicht da. Die Ausgießung des Geistes stand ja noch bevor. Hat Jesus zu viel versprochen, als er Ströme lebendigen Wassers in Aussicht stellte? An Pfingsten sind diese Ströme lebendigen Wassers durch ganz Jerusalem geflossen und Tausende haben davon getrunken und sind erreicht worden. Was war denn das Neue und das Geistige wirkte in der Pfingstpredigt? Sie hat die Voraussagen der Propheten bestätigt. Jawohl, Jesus von Nazareth ist der von ihnen angekündigte Erlöser. Jawohl, Gott hat ihn bestätigt durch Taten und Wunder. Mehr noch, der Tod hat ihn nicht halten können, weil er der Fürst des Lebens ist. Jetzt ist er durch die rechte Hand Gottes erhöht, hat den Heiligen Geist empfangen vom Vater, hat diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Ich habe den Eindruck, Petrus hat in der Pfingstpredigt eine neue und tragfähige Antwort gefunden und angeboten auf die Frage: Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Ich lese euch seine Antwort vor. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Meine Lieben, diese Antwort, die Petrus gegeben hat, die gilt bis heute. Bei allen und für alle, die einmal bei Gott wohnen möchten. Dieses Angebot gebe ich seit 65 Jahren weiter. Und ich erlebe immer wieder die Freude, dass Menschen es annehmen, weil sie eine Zukunft mit Gott und bei Gott haben möchten. Ja, wir haben es gesungen, Gottes Türen stehen offen für Junge und für Alte. Auch dann, wenn sich unser diesseitiges Leben dem Ende zuneigt. Ich denke an den Glaubensbruder, lasst mich das zum Schluss noch anfügen, den ich auf seinem Krankenlager besuchte. Ich hatte ihn mehrfach besucht, er hatte einen Gehirntumor, war nicht operabel. Und als ich wieder an seiner Tür klingelte, öffnete seine Frau und sagt, komm schnell rein, er tut gerade seinen letzten Schnaufer. Und da ich wusste, was ihn beschäftigt hatte in den Gesprächen, die ich mit ihm hatte, und auch, dass sie Krankenschwester war, sie war beherzt, sie wusste, wann es zu Ende ging. Da habe ich mich an sein Bett gesetzt, zusammen mit seiner Frau, und habe ihm das vorgelesen, was ihn immer wieder bewegt hatte, Römer 5, Verse 1 bis 5. Denn ich wusste, dass das Gehör als letztes noch funktioniert, wenn alles andere zum Erliegen kommt. Da wir nun sind gerecht geworden durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber bringt Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Als ich das gesagt hatte, diesen fünften Vers, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, da tat er seinen letzten Atemzug und legte seinen Kopf zur Seite. Aber seine Frau und ich haben in diesem Augenblick die Gewissheit gehabt, dass Gottes Liebe über den Tod hinausreicht und einen Platz in seinem Reich für uns bereithält. Das hat Jesus uns versprochen, und dem Versprechen Jesu habe ich immer geglaubt und vertraut. Ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Wer darauf vertraut, der darf damit rechnen, dass er am jüngsten Tag, wenn Jesus wiederkommt, auferweckt wird und von Jesus in seinem Reich willkommen geheißen wird. Jetzt sagt einmal selbst, wer solch eine Hoffnung hat, kann der nicht ein Leben der Dankbarkeit und der Vorfreude führen? Diese Freude wollte ich heute mit euch teilen. Gott segne euch. Ich möchte mit euch beten. Unser lieber himmlischer Vater, wir sind so froh und dankbar, dass du uns nicht unseren eigenen Gedanken überlässt in unserem Leben hier in dieser Welt, dass du uns Hoffnung machst durch dein Wort, dass du uns die Kraft schenkst, dir zu vertrauen, dass du, Herr Jesus, deine Verheißungen wahrmachen wirst, dass dieses Leben nicht alles ist, die wenigen Jahrzehnte, sondern dass es ein Leben bei dir gibt, nachdem David sich schon gesehnt hat. Wir freuen uns über die Antwort, die Petrus gegeben hat, tut Buße, lasse sich ein jeder taufen, auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, dass wir auf diese Weise bei dir leben und wohnen dürfen. Das wolltest du dieser Gemeinde hier schenken. Und alles, was uns sonst bewegt, das fassen wir zusammen in dem Gebet unseres Herrn. Unser Vater im Himmel, dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.